Liebe Gemeinde, wer über den Wolken fliegt, der bekommt eine neue Sicht auf die Dinge, die sich weit unten befinden. Ein Überblick. Und manches Großgewordene erscheint auf einmal viel kleiner, auch manches Schwere leichter. Anfang des Monats befand ich mich auch über den Wolken. Über den Wolken von Israel. Wir hatten eine ganz schöne und intensive Reise mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde hinter uns. Und wir sind in Tel Aviv ins Flugzeug gestiegen, um wieder zurück nach Halle zu fliegen. Und als ich dann nach dem Start aus dem Fenster schaute und so kleine Teile des Landes sah, das wir gerade bereist hatten, das hatte ich so ganz klein vor Augen, merkte ich, wie es mir immer leichter fiel, all die Eindrücke und die Begegnungen und Gespräche der Reise zu verarbeiten. So eine Reise durch Israel und Palästina, die ist ziemlich dicht. Und so waren ganz viele Gedanken in mir. Und ich hatte den Eindruck, es wäre so, als ob der Blick von oben mir half, meine Erlebnisse und auch mich selbst nochmal neu zu sortieren. Wir hatten so viel gehört vom Nahostkonflikt, von den biblischen Geschichten, an deren Orte wir waren. Und dabei geht es gar nicht anders, dass ganz viel Persönliches in einem auch ja, aufgewühlt wird. Viele Gedanken kommen hoch, viele Erinnerungen. Es ist nicht so, dass man über den Wolken dann auf einmal alle Antworten auf alle Fragen hätte. Das wäre ja schön. Aber ich dachte so für mich, ein Blick mit einem gesunden Abstand und auch mit einer gewissen Distanz, das hilft mir dabei, all das zu verarbeiten, was sich inmitten der Situation so verworren und überwältigend anfühlt. Und auf einmal wird vom Draufblick noch mehr sichtbar, als es von unten überhaupt zu erkennen gewesen wäre. Ich finde, diese Zeit und gerade so ein Tag wie der Ewigkeitssonntag eignen sich gut, sich gedanklich auf den Weg zu machen und auch einen Draufblick auf das Leben zu wagen. Also einmal innerlich einen gewissen Abstand gewinnen und auf das schauen, was war im vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten und Wochen. Ich meine, wann nehme ich mir schon mal Zeit dafür? Was hat mich beschäftigt? Was waren meine Sorgen? Was liegt oben auf? Was ist gelungen? Und welche Themen berühren mich auch heute noch? Welche Themen kann ich einfach nicht loslassen? Viele von Ihnen haben im vergangenen Jahr einen geliebten Menschen zu Grabe getragen. Und sie haben sich verabschieden müssen. Und bei einer Draufsicht auf das eigene Leben haben gerade solche Abschiede ein besonderes Gewicht. Aber auch das, was vor den Abschieden war, kommt in den Sinn. Die Gedanken an die gemeinsamen Jahre in der Vergangenheit, all die schönen Dinge, die man zusammen geteilt und erlebt hat. Bei manchen ist es vielleicht so, dass solche Gedanken dann erfüllt sind von einer tiefen Dankbarkeit. Das war so gut, was wir zusammen hatten. Und davon wird auch immer etwas bleiben. Bei anderen liegt eher der Abschiedsschmerz noch oben auf, der immer noch nicht verklungen ist und gepaart ist mit einem tiefen Vermissen. Ich möchte Ihnen heute Gedanken von einem Menschen mit auf den Weg geben, der sich auch aufgemacht hat. Auch um einen Flug zu wagen, um von oben auf sein Leben zu schauen. Und dabei hat er Worte und Gedanken gefunden, die Gottes Nähe entdeckt haben. Worte, die uns bis heute Trost und Hoffnung spenden, wenn uns der Blick auf unsere Wege schwerfällt. Worte und Gedanken, in die wir auch unser Erinnern und unsere eigenen Gedanken hineinlegen können. Ich Ich möchte mit Ihnen auf den Psalm 139 schauen. Und wer mag, kann auch sein Gesangbuch nehmen und es aufschlagen unter der Nummer 759. Dann haben Sie den Psalm vor Augen. 759, der Psalm 139. Der Beter von Psalm 139, er wagt in Gedanken einen Überflug, wenn er von den Flügeln der Morgenröte spricht. Und er entdeckt dabei den fernen Gott auf einmal ganz nah. Ich lese die ersten Zeilen aus Psalm 139 vor. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Diese Psalmworte, sie sind ein Gebet. Das hört man, wenn man mitliest. Das, ja, merkt man, wenn man sie mitspricht. Diese Psalmworte, sie sagen, keine und keiner von uns ist ganz allein. Einer ist da, der alle Entfernungen überwindet, der auch meine Gedanken von Ferne kennt. Und das ist etwas, was mich tröstet. Das hoffe ich für mich und auch ja, für uns alle, dass ich in Gott ein vertrauensvolles Gegenüber finde, der ganz nah ist bei mir und auch bei denen ich gerade selber nicht nahe sein kann. Diese Nähe und dieses durch und durch Kennen, das will nicht bedrohlich sein. Man könnte ja auch meinen, oh, hier geht jemand, hier geht es um jemanden, der mich durchleuchtet, der ja alles wissen will, um mich zu kontrollieren. Aber gemeint ist hier ein Erkennen, das echtes Interesse und verstehende Anteilnahme bedeutet. Für mich ist dieser Gedanke tröstlich. Gott weiß darum, was mich bewegt. Und er weiß auch darum, wie und warum meine Lebenswege so verlaufen, wie sie verlaufen. Also wenn einer um meine verworrenen Wege weiß und sie versteht, das ist es ja, auch versteht, dann ist das Gott. Wenn ich manches vielleicht selber gar nicht verstehe. Wenn die Rede davon ist, dass Gott von allen Seiten umgibt und seine Hand schützt, dann ist das zu verstehen wie ein schützender Wall. Und die Hand, das ist eine segnende Hand und keine erdrückende Faust. Wenn ich also über mein Leben schaue und an die Abschiede denke, dann wird in mir manches Mal die Frage laut, wohin gehen wir eigentlich, wenn wir sterben? Eine Hospizmitarbeiterin erzählte einmal, dass sie oft im Zimmer, kurz nachdem ein Mensch gestorben ist, eine ganz besondere Atmosphäre spürt. Und dass es eine Zeit braucht, bis der Körper zum Leichnam wird, also bis der Tote gegangen ist. Früher hat man Rituale dafür gehabt. Man hat das Fenster etwas geöffnet, damit gedanklich die Seele gehen kann. Spätestens am Sarg, am Grab oder beim Gang durch den Friedhof taucht sie dann aber wieder auf, die Frage, wo sind denn die Menschen jetzt, die ich geliebt habe, die meine Freunde waren? Menschen, die immer noch im Geburtskalender mit ihren Namen stehen, denen ich aber nie wieder einen Gruß schicken werde. Wo sind sie, die Menschen, deren Fotografien im Wohnzimmer hängen oder die ich vielleicht noch in meiner Fotogalerie auf dem Handy habe, damit ich mich an ihr Gesicht und an ihr Lachen erinnern kann? Wo sind sie? Und wohin gehen wir, wenn das Leben hier zu Ende ist? Der Psalmbeter ermalt sich das bei seinem gedanklichen Flug so aus. Er schreibt und betet: Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Du bist da. Das hat der Mensch, der diesen Psalm gedichtet hat, ganz fest verinnerlicht. Du bist da und ich bin bei dir. Und gleichzeitig merkt er auch, begreifen kann man das gar nicht wirklich. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, was ist ihre Summe so groß? Aber du bist da. Das ist auch einer der geheimnisvollen Namen Gottes. Ich bin da. Unvorstellbar, wie es nach dem Tod sein wird. Das bleibt für uns ein großes Geheimnis. Wir können es uns gar nicht genau ausmalen. Wie wird es sein nach dem Tod? Das Einzige, wo wir uns sicher sein können, Gott ist da. Gott ist im Himmel oder, wie er schreibt, im Totenreich, in der Morgenröte und hinter den Meeren, selbst in der schwärzesten Nacht und selbst wenn ich wollte, Gott lässt mich nicht aus seiner Hand. Und das ist auch meine Hoffnung für die Verstorbenen, auch für die, die vielleicht ganz allein ihren letzten Atemzug machen mussten in der Corona-Pandemie. Und auch für uns alle. Wir werden nicht allein. Und auch die vermeintlich allein gestorben, sie sind nicht allein gewesen. Und wir dürfen darauf vertrauen, auch wir werden nie alleine sein. Unser Psalmbeter, er wendet sich mit seinen Worten gegen all seine Zweifel und Ängste. Gottes Zuwendung und Nähe könnten Grenzen haben. Das könnte man ja denken. Jenseits des Todes, da ist Gott nicht mehr da. Oder da, wenn ich so Dunkelheit spüre und ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich denke, da spüre ich auf einmal, Gott ist nicht da. Und der Psalmbeter, er sagt, nein, selbst in der finstersten Nacht ist Gott da. Und er kommt zu dieser tröstenden Einsicht. Wo immer du auch bist, Gott ist an deiner Seite. Und er ist dann eben auch in dem Erinnern an unsere Verstorbenen heute, wenn wir an sie zurückdenken. Und das ist für manche immer noch sehr, sehr schmerzhaft. Die Dichterin Mascha Kaleko hat das einmal so ausgedrückt: Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tod derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Manche sagen, Dankbarkeit würde helfen. Ja, und ich denke, wenn diese Dankbarkeit nicht verordnet ist, sondern einfach kommen darf, dann ist das so. Wenn zum Traurigsein irgendwann auch das Erinnern kommt an die gemeinsamen Erlebnisse, vielleicht an die letzte Feier oder das erste Kennenlernen, an das Lächeln oder die wachen Augen, an die Stimme, die man manchmal noch hört und die man nicht vergessen will, dann kann leise Dankbarkeit wachsen. Sie kann erwachen. Dankbarkeit für diesen wunderbaren Menschen. Es kann. Es braucht seine Zeit. Und das wünsche ich uns, wenn wir uns in diesen Tagen ja, diesen Draufblick wagen auf unser Leben und auch auf unsere Lieben. Dass der Weg aber zu so einer Dankbarkeit nicht immer leicht ist und dass auch der Blick auf das Leben und unsere Abschiede unheimlich schwer und schmerzhaft sein können und dass auch Wut und Frust auch ihren Platz vor Gott haben, das wird deutlich, wenn man auch den unbequemeren Worten des Psalms 139 folgt. Und da geht es dann weiter mit den Worten: Ach Gott. Und damit scheint der Psalmbeter auch all seinen Frust und sein Unverständnis auf den Punkt zu bringen. Auch er erlebt, dass er bei Gott nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommt. Und das ist schwer für ihn auszuhalten. Und er schaut auf sein Leben, auf seine Umgebung und er spürt, dass es Mächtige und Gotteslästerer gibt und dass es ihnen gut tut, obwohl sie die Wege Gottes verlassen haben und Blut an ihren Händen klebt und sie Gott und den Glauben auch noch verspotten. Und er schreibt dann: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Unbequeme Worte. Möchte ich von Hass in der Bibel lesen? Ich denke nur, ja, auch Wut und Zorn und Verzweiflung und Klage müssen vor Gott nicht verschwiegen werden. Ach Gott, in diesen zwei Worten, da steckt so viel, dass wir auch erleben, wenn der Tod in unser Leben kommt. Da ist dieses Erschrecken, wenn wir von der unheilbaren Krankheit oder gar vom Tod eines Menschen erfahren. Und da ist diese schlimme Hilflosigkeit und Ohnmacht darüber, dass da eine Grenze ist, die wir nicht verschieben können. Dass wir noch nicht mal wissen, wie wir helfen oder trösten können. Dass sich der Boden unter uns auftut und wir keine Worte mehr haben für das, was da gerade geschieht. Ach Gott, da kann auch Wut hineingelegt werden. Wut über diese heimtückische Krankheit, Wut über die Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit von manchem Sterben oder darüber, wie die Umstände im Krankenhaus und in den letzten Lebensmonaten waren. Ach Gott, Wut zu äußern ist wichtig, sie rauszulassen und nicht allein damit zu bleiben. Und Gott ist eben auch ein Adressat für unsere negativen Gefühle. Darum ist es gut, die Psalmen immer ganz zu lesen, weil sie eben die Wut vor Gott nicht aussperren, sondern rauslassen. Doch die Frage bleibt: Was kommt dann danach? Was kommt nach der Wut und dem Zorn, was dann sein wird? Irgendwann kommt die Stille. Stille, die mich dann doch ganz auf mich selbst zurückwirft. Stille, in der ich mich bestenfalls selbst neu finden kann. In der ich den Blick von oben auf mein Leben wagen kann, diesen Überflug, und ich mir dann Trost von diesen Psalmworten zusprechen lassen kann. Dieses Gebet, Psalm 139, es ist für mich wie ein Appell gegen die Nacht, ein Widerspruch gegen alles, was einem das Leben so schwer macht. Und wer schon einmal getrauert hat, wer schon einmal einen Menschen verloren hat, der ihm nahe stand, der weiß, wie weit nach unten einen der Schmerz reißen kann. Er weiß aber auch, dass es Trost gibt. Er weiß, dass die Trauer nicht weggeredet werden kann, sondern durchlitten sein will. Dann aber irgendwann auch kleiner wird und mit der Zeit ihre dunkle Macht verliert. Er weiß, dass diese Trauerwege manchmal lange Wege sind, manchmal auch einsame Wege. Aber dass wir dabei auch Menschen begegnen und Worten, die helfen, die Türen öffnen, damit sich unser Blick wieder himmelwärts richten kann. Wir Christen, wir haben mit Jesus diese wundervolle Perspektive, dass der Tod niemals das letzte Wort über uns haben wird. Und so wünsche ich uns, dass auf unserem Trauerwegen wir etwas von dieser Hoffnung spüren, die uns gegeben ist. Führe ich gen Himmel, so bist du da. bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Ich wünsche Ihnen dieses Licht, das Helligkeit bringt und Wärme. Amen.